Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist André Nickel und gehöre ebenso zur Gemeindeleitung. Ja, wir hatten auch Urlaub gehabt bis letzte Woche. Waren eine Woche bei meinen Eltern im Hessenland und 2 Wochen mit Ruben und Sabine Metzke, ehemalige Älteste, im Sängerwald in Nordbayern, haben da gemeinsam Urlaub gemacht und das war sehr entspannend, sehr gemütlich und für die Kinder auch sehr schön, mit anderen Kindern zu spielen. Soll ich noch irgendwas richten? Ich merke, dass mein Atem... Bitte? Ist das so gut? Ja? Okay. Genau. Ihr hört einfach nicht meinen Atem, ich lebe trotzdem. Ich fand es sehr schön. Letzte Woche hatten wir ja hier keinen Gottesdienst, sondern waren zum Stadtgottesdienst im Rahmen des Stadtfestes. Vor der Semperoper. Und ich freue mich, dass auch sehr viele von uns dort mit dabei waren. Möchte auch nochmal Danke sagen für alle Unterstützung, gerade beim Ordnungsdienst, beim Stühlestellen, bei Ansprechpartner sein und Gebetsunterstützung für Leute, die Gespräche brauchen. Wir waren also knapp über 2000 Leute dort und ich denke, das war eine gelungene Premiere, dass wir als Christen gemeinsam dort Jesus in die Mitte gestellt haben und viele Leute da waren, vorbeigegangen sind. Und auch der Veranstalter, denke ich, sehr zufrieden ist. Und er hat ja gesagt, wenn das dieses Jahr gut läuft, dann werden auch die nächsten Jahre dann eine Garantie sein, dass wir dort auch gemeinsam einen Gottesdienst feiern können. Und ich denke, es ist eine super Chance, auch als Christen Gesicht zu zeigen in dieser Stadt. Es ist auch schön hier in Benno, aber es ist auch schön, mal draußen zu sein. Ich möchte mit euch heute ein Thema teilen, was mich selbst sehr beschäftigt. Und ich habe eben so gedacht, ich predige oft so Themen, wo ich eigentlich zuhören könnte. Aber vielleicht ist es auch so, dass Gott mit einem was macht und man das Empfinden hat, dass es etwas ist, auch was vielen anderen eine Ermutigung oder einen Mut oder einen Hinweis geben könnte, wo vielleicht Gott was mit euch macht. Ich möchte gerne diesen Eindruck aufnehmen, so mit diesem, Gott ist nicht im Donner oder nicht im Rauschen, sondern im leisen Säuseln. Und mein Gebet und meine Hoffnung ist, dass das, was ich so von meinem Herzen heute mitteile, der Heilige Geist nimmt und so in dein Herz, in deine Situation hinein transferiert, dass er dich an etwas erinnert, was ich ja nicht weiß, aber du spürst, ah, da spricht Gott gerade zu mir. Mein Thema heißt heute, der Weg nach oben führt nach unten. Und wenn ihr heute etwas mitnehmt, dann eine Message, ein Satz. In der Demut vor Gott bewirkt Gott mit dir wirkungsvolle Dinge. In der Demut vor Gott bewirkt Gott mit dir wirkungsvolle Dinge. So, das ist so das, worauf ich heute hinaus will. Und ich möchte mit euch eine Bibelstelle anschauen, die ich auch über Beamer habe, aus Philipper 2, ab Vers 1. Und das ist ein Bibeltext, den ich uns gerne so auch als Gemeinde und für unsere Familien, unsere Beziehungen und da, wo wir auch auf Arbeit sind oder mit anderen Menschen in Kontakt, uns das gerne so zurufen. Philipper 2, Abvers 1. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen? Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf eine Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Ehrennamen gegeben, der bedeutender als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Der Weg bei Jesus nach oben führte erstmal nach unten. Und das ist das, was Paulus über Jesus schreibt. Wenn man Jesus selbst fragen würde, wie er sich versteht, dann gäbe es das Zitat aus Markus 10, Vers 45. Da sagt er: Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wenn man zusammenfassen wollte, was war das Herz von Jesus, dann war es dieser Satz: Jesus lebte in der Haltung der Demut. Und der Ausdruck Demut kommt aus dem Althochdeutschen und heißt so viel wie Diomuti. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt konkret ausspreche. Damals habe ich noch nicht gelebt. Aber das heißt so viel wie dienstwillig oder die Haltung, die Gesinnung eines Dieners. Und in der Tat hatte Jesus das Wohl seiner Mitmenschen im Blick. Er war derjenige, der Menschen Schuld vergeben hat. Er war derjenige, der einer Ehebrecherin gesagt hat: Ich verurteile dich nicht mehr, gehe nun hin und sündige nicht mehr. Er war derjenige, der Tausende von Menschen geheilt hat. Er war derjenige, der die Trauernden getröstet hat, der Tote auferweckt hat. Er war derjenige, der 4.000 und 5.000 Menschen gesättigt hat, wo sie mitten in der Pampa nichts hatten. Er war derjenige, der zu den Jüngern sagt: Fürchtet euch nicht, und der die Stürme gestillt hat. Jesus hatte die Menschen im Blick, das Wohl der Menschen, den Segen für sie. Und wenn wir diesen Bibeltext nehmen, dann sehen wir 4 Dinge, die Jesus hier ausmachen. Das erste: Jesus verzichtete auf alle seine perfekten Vorrechte im Himmel. Ich meine, vor einigen Wochen haben wir ein Stück gehört von Dirk, wie es im Himmel sein könnte. Auf jeden Fall unbeschreiblich, etwas, was wir hier in dieser Schönheit und dieser Pracht und in diesem Wow einfach hier noch nicht so erahnen können. Ein Stück weit, aber nur ein bisschen. Aber genau das hat Jesus aufgegeben, um ein ganz normaler, begrenzter Mensch zu sein, der auch mal müde wird und der einfach diesen Druck des Menschseins erlebte. Zweitens: Jesus ordnete sich Gott unter und tat, was Gott ihm beauftragt hatte. Und wichtig ist, dass er das aus freien Stücken tat, dass er gekommen ist freiwillig, weil er uns so liebte. Und das Dritte: Jesus war bereit, alles für uns Menschen zu geben. Er wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Das heißt, er hat sein komplettes Leben gegeben, so dass du und ich ein neues Leben in Gott finden können. Und das Vierte: in allem war sein Ziel und seine Absicht, das, was er getan hat, Gott Ehre bringt. Und wenn man nun diese 4 Dinge aus diesem Bibeltext, auf die Jesus zutrifft, auf uns münzt, denn wir lesen, dass Jesus ein Vorbild für uns ist, dann würde das bedeutet viel, aber erstens: auf gewisse Vorrechte und Wünsche zugunsten eines höheren Ziels verzichten. Ich meine, das ist jetzt ein allgemeines Schlagwort. Und hier ist mein Gebet, dass der Heilige Geist dir zeigt, in deiner Lebenssituation, wo es Situationen gibt, wo du dir etwas wünschst, aber durch irgendeine Situation das anders kommt. Und du dich entscheidest, bewusst zu sagen: Das ist mir jetzt wichtiger als mein eigener Vorteil. Ich sage dann gleich noch was so aus meinem Erfahren dazu. Das Zweite ist, wie Jesus sich Gott unterordnen und nach seinem Wort ausrichten. Es geht halt nicht um das, was ich denke, sondern was sagt Gott in seinem Wort zu uns. Und Jesus wusste, dass Gott gut ist, dass Gott Vater ist. Und deswegen, weil er wusste, dass Gott gute Absichten hat und er ihm vertrauen konnte, fiel es ihm auch einfach zu gehorchen und den schwierigen Weg ans Kreuz zu gehen. Und wenn wir Gott mehr und mehr kennen als ein Vater, der uns liebt und das, was er in seinem Wort sagt, nicht etwas ist, wo er uns mit dem Hammer eins drauf gibt, sondern mehr, dass er uns helfen will, im Leben mit ihm vorwärts zu gehen, dann wird es auch uns einfacher fallen, aus dieser Erkenntnis gehorsam zu sein, auch wenn es nicht immer einfach ist und gewisse eigene Vorteile vielleicht dabei untergehen könnten. Und wie Jesus bereit zu sein, zu geben, alles zu geben. Ein Opfer, vielleicht bedeutet das, Zeit zu investieren, für und mit Gott, für Menschen, für gewisse Prioritäten oder Aufgaben, einem Menschen zuwenden. Vielleicht bedeutet es auch, finanziell ein Segen zu sein, Ideen, Fähigkeiten einzubringen. Ich meine, Jesus hat alles gegeben. Was bist du bereit zu investieren? Demut bedeutet, selbst den Geringsten zu achten und ihm zu dienen. Und das Vierte, was Jesus getan hat, und das ist auch eine Herausforderung für mich und für uns in jeder Situation des Alltags, ist das, was wir tun, wirklich etwas, was Gott Ehre bringt? Das ist die Frage. Boop. Und aufgrund seiner demütigen Haltung erhöhte Gott Jesus zum Herrn aller Herren. Und genau das ist auch das, was für uns wichtig ist. Der Weg nach oben führt nach unten. Und nach oben heißt nicht, irgendwie der Erste zu sein, der Beste zu sein, der Bewunderndste zu sein, sondern heißt, mit Gott das zu erleben, was er tun möchte. Und in Lukas 14, 10 bis 11, da sagt Jesus zu uns, sondern wenn du eingeladen bist, so geh hin und lege dich auf den letzten Platz, damit, wenn der, welcher dich eingeladen hat, kommt, er zu dir spricht, Freund, rücke höher hinauf. Dann wirst du Ehre haben vor allen, die mit dir zu Tisch liegen. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Also es geht darum, Demut zu leben. Denn Demut ist etwas ganz Wichtiges, was uns hilft, das zu erleben, was Gott möchte. Und die Frage ist ja immer, was heißt denn dieses Erniedrigen, Erhöhen, Demut? Ja, was heißt es eigentlich? Und auch da gibt es so verschiedene Vorstellungen. Und ich habe ein Zitat gefunden, was ich da ganz gut fand und ich möchte euch das gerne mal vorlesen. Demut bedeutet nicht, dass du schwach oder unsicher über dich selbst bist. Es bedeutet, dass du eine Selbstsicherheit und ein Selbstbewusstsein hast, um den Wert anderer zu erkennen, ohne dich bedroht zu fühlen. Es bedeutet, dass du bereit bist zuzugeben, dass du falsch liegen könntest. Dass du anerkennst, dass du nicht alle Antworten hast und bedeutet, dass du Anerkennung gibst, wo es sich gebührt. Demut heißt nicht, ah, wir sind so schwach und wir sind die schlimmsten Sünder und ich kann gar nichts und deswegen mache ich auch nichts. Sondern Demut heißt, in der Tat, ich kann es nicht, aber weil Gott da ist und weil ich mit Gott lebe und Gott in mir lebt, bin ich in der Lage, mit meinem Gott über Mauern zu springen, weil er in mir ist, durch den Heiligen Geist. Und deswegen konnte auch Jesus das tun. Er hat immer wieder darauf hingewiesen, ich nicht, aber ich tue das, was ich meinen Vater tun sehe. Und er hatte den Mut, zu glauben, zu vertrauen, dass Wunder passieren können, dass Dinge nicht so bleiben, wie sie sind, dass da, wo Menschen traurig sind, Freude finden können, wo Krankheit ist, Gesundheit kommen kann, wo Hoffnungslosigkeit ist, wieder eine Perspektive hineinkommt. Wenn er keine Hoffnung gehabt hätte, dass Gott was machen könnte, dann wäre er erst gar nicht gekommen. Aber er war bereit, diesen Weg zu gehen, der unbequem war, aber weil er wusste, es entspricht einem höheren Ziel und es ist das Beste, was ich tun kann. Und eben mit dieser Einstellung der Wertschätzung füreinander und des Dienens aneinander sind wir in der Lage, wie ich eben in Philipper 2 gelesen habe, dass wir einander ermutigen können, dass wir einander lieben können, einander trösten können, füreinander einstehen können, dass wir zusammen in Einheit stehen, leben und dienen können. Die Elberfelder sagt, dass wir eines Sinnes sein können. Und Paulus schreibt das so, seid eines Sinnes. Und wenn wir heutzutage in die globale Welt schauen, mit den vielen Konflikten, die wir zurzeit haben, wo zwei Länder sich gegenseitig bekämpfen und in den Nachrichten steht, oder gesagt wird, ja, der eine gibt dem anderen immer die Schuld, dann denke ich mir, spiegelt ein Stück weit wieder, wie wir unsere persönlichen Beziehungen oftmals oder hin und wieder pflegen. Man hat einen Konflikt und gibt einander die Schuld. Und keiner will so richtig einsehen, dass er falsch, durchaus falsch liegen könnte, hier und da vielleicht. Und das macht das Ganze so schwer. Jesus sagt uns, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und ich merke und ich denke, ihr stimmt mir zu, in jeder Beziehung, sei es in einer Ehe, in einer Freundschaft, selbst in einer Arbeitsbeziehung, in jeder Familie, in jeder Gemeinde, geht es nicht ohne diesen Charakterzug von Demut. Und ich merke, dass es manche Dinge gibt, die mir da einfach fallen und es gibt manche Dinge und Situationen, wo es mir sehr schwer fällt. Und ich nehme euch kurz mit, so wo ich merke, dass ich gerade eine Baustelle habe und wo Gott bei mir arbeitet, ist vielleicht so eine Situation, die das so als Prinzip vielleicht ein bisschen beleuchtet. Und zwar im Juni während der Weltmeisterschaft haben Kathi und ich einen Montag, da haben wir so unseren freien Tag, haben unsere beiden Kinder geschnappt. So, wir haben Leon, der ist 7 Monate und Zoe, die ist ein bisschen mehr als 3 Jahre. Und wir waren nachmittags unterwegs und sind spazieren gegangen. Und es ist aber so, dass unser Kleinste nicht mehr in seinem Kinderwagen schläft, wenn man ihn durch die Gegend... Man kann schuckeln und machen, aber der beruhigt sich nicht. Das heißt, er schläft am liebsten nur noch in seinem Bettchen. Aber wir haben gedacht, na ja, dann gehen wir spazieren und vielleicht schläft er ja doch ein oder wie auch immer. Auf jeden Fall sind wir spazieren gegangen und sind dann abends in den Schillergarten, so gegen 6. Wir waren so um 5, 5:30, das ist so ein Kaffee am Schillerplatz. Und um 6 Uhr sollte ein Fußballspiel anfangen. Und es war, ich weiß leider nicht mehr wer, scheinbar nicht ganz so wichtig, aber es war in dem Moment für mich eigentlich sehr attraktiv. Es waren 2 gute Mannschaften. Es war ein schönes Wetter, Sonnenschein, Biergarten, draußen sitzen und mit meiner Familie. Und ich habe mir das so toll vorgestellt, den Tag nutzen und frei sein. Und man sitzt da und habe ich gedacht, oh, das Spiel fängt gleich an, große Leinwand. Dann holen wir uns noch eine Wurst und wir sitzen da als Familie. Und ach, was kann es Schöneres geben, ein bisschen wie Urlaub. Das Problem war nur, dass unser Kleinster, der Leon, dadurch, dass er jetzt ein paar Stunden wach war, anfing zu nörgeln. Wir haben versucht, ihn dann zu beruhigen, rauszunehmen aus dem Kinderwagen, wieder rein, ein bisschen rumzufahren, zu machen und zu tun. Und er ließ sich nicht beruhigen. Und meine Frau Kathi, die wurde schon ein bisschen unruhig. Und ich dachte so, oh, oh. Und ja, sie hat dann einiges versucht und sagte dann, du André, ich glaube, wir sollten gehen oder ich gehe und dann kannst du noch hier bleiben und gucken und aber der Leon muss nach Hause und muss dann ins Bett. Und ich so, oh nein, das Spiel, das läuft gerade, hat angefangen, ich will gucken, man hat sich das so schön vorgestellt und jetzt kommt so eine Situation. Und da habe ich gemerkt, dass ich etwas sauer und frustriert wurde über eine Situation, wo man sich etwas gehofft und gewünscht hat und durch andere Umstände das anders gekommen ist. Und dann war ich nicht nur mit mir sauer, sondern ein bisschen, vielleicht nicht so sehr auf den Leon, aber so, wenn ich ganz ehrlich bin, ein bisschen auf meine Frau, dass die irgendwie noch nicht so den Glauben hatte, dass er sich doch wieder beruhigt. Und ich dachte, naja, sie könnte ja auch ein bisschen mehr machen, sie könnte ja auch mal, sie weiß doch, dass ich gerne Fußball gucken will, da könnte sie doch noch mal um den Schillergarten laufen und machen und tun. Aber dachte ich, nee, und ja, und dann habe ich gesagt, okay, ich will meine Frau auch nicht alleine gehen lassen, will ja auch kein schlechter Ehemann und Papa sein. Okay, dann komme ich halt mit. Okay, so mit der ganzen Familie aus dem Schillergarten raus und wir laufen so ungefähr 10 Minuten, 12 Minuten nach Hause. Und ich war sehr, sehr ruhig und distanziert meiner Frau gegenüber, weil ich ihr auch ein Stück zeigen wollte, dass ich damit eigentlich nicht so einverstanden war. Und ich merke, dass das eine Sache ist, die mich generell etwas beschäftigt, dass es gerade so im letzten halben Jahr manche Situationen gibt, wo ich mir gewünscht habe, gehofft habe, dass dies und jenes passiert. Sei es auf Arbeit, Gemeindesache zu erledigen oder privater Natur. Und irgendwie durch einen Umstand kommt was dazwischen, kommt es anders. Ob jemand krank wird oder ob das ist oder das Gespräch platzt oder da hat jemand ein Problem oder das. Und wo ich dann mit mir kämpfe. Und die Sache ist jetzt die, was hat das mit Demut zu tun? Es ist eine Sache, wo eben keiner was für kann. Weder der Leon nicht, weder meine Frau nicht. Und ich habe das Problem mit mir selbst, klar zu werden, zu sagen, ich ordne mich der Situation unter und nehme es an und habe ein gutes Herzen und projiziere das Problem auch nicht noch auf meine Frau, weil die kann ja auch nichts dafür, sondern meint es ja nur gut. Und ich merke manchmal, dass ich da so ein bisschen Ego bin, Dinge zu wollen und Dinge zu tun, obwohl ich eigentlich kein Recht dazu habe, weil meine Frau hat mich weder verletzt, dann spricht man das ja an und dann hofft man, dass man sich da wieder versöhnt. Aber wenn das so eine Situation nicht ist, zu sagen, ich nehme es so hin und vielleicht ist auch manchmal wirklich Gott dahinter, zu sagen, ich behalte ein gutes Herz. Und dann, als Mann, fällt mir das manchmal nicht so einfach, zu tun, als ob nichts wäre und meiner Frau die Hand wieder auf die Schulter zu legen und ein Küsschen zu geben, weil damit müsste ich ja eingestehen, dass es ja doch alles okay war. Und das ist für mich ein Lernfeld, zu sagen, André, du hast eigentlich kein Recht, dich aufzuregen, schon gar nicht gegenüber deiner Frau. Aber hier ist das Problem, bin ich demütig genug, meine Mitmenschen zu lieben, wo ich irgendwo im Herzen getroffen bin, obwohl sie nichts dafür können. Und manchmal projizieren wir bestimmte Probleme auf Personen, auf den Chef, auf den Ehepartner, auf den Familienmitglied, auf die Gemeinde, wo ich sagen müsste, das ist etwas, das muss ich mit mir ausdealen. Und das ist so ein Lernprozess, den Gott gerade so mit mir hindurchgeht und wo ich einfach sage, okay, Gott, helf mir. Ich glaube, Demut bedeutet, einander zuhören, einander einzufühlen, einander zu verstehen und nicht mit allen Mitteln auf sein eigenes Recht zu pochen, sondern zu schauen, wo ich vielleicht auch falsch liege und wo die Wahrheit wirklich ist. Und dann gibt es noch eine Sache. Dann sagte meine Frau Kathi, ja André, dann musst du mir das dann auch sagen, dass du, also dann, das würde mir helfen, wenn du dann sagst, in welcher Situation du dich befindest, dass du da mit dir kämpfst und da sauer bist. Aber ihr Lieben, ich bin da auch leider zu viel Mann, als dass ich da dann reden würde, sondern versuche dann einfach mit meiner Haltung zu kommunizieren. Aber der Gegenüber hilft das gar nicht, weil Frauen wollen, dass man redet. So, das war jetzt Ehepaar-Seminar Teil 3 oder Beziehungsseminar Teil 3, weil das ja etwas, was uns alle betrifft, egal ob verheiratet oder nicht. Demut ist wirklich wichtig. Gott, hilf uns. Und ich möchte mit uns kurz 3 Personen anschauen, die aus der Bibel für uns ein Vorbild sind, was Demut betrifft. Das erste ist David. David, zu der Zeit, was ich gleich vorlese, war als König Israels vorhergesehen, wurde schon gesalbt. Und der aktuelle König Saul wusste das und war gar nicht amused, dass David der neue König werden sollte und wollte, dass David um die Ecke kommt, damit Saul weiter König sein könnte. Und dann gibt es eine Begegnung, die sehr interessant ist, wo die beiden nämlich aufeinandertreffen. Der eine mehr bewusstlos und der andere mehr wach. In 1. Samuel 24, Abvers 7. Ich lese vor. Und David und Abishai kamen zu den Leuten in der Nacht. Und siehe, Saul lag schlafend im innersten Lagerring und sein Speer war an seinem Kopfende in die Erde gesteckt. Und Abner und das Volk lagen um ihn her. Und Abishai sagte zu David, heute hat Gott deinen Feind in deine Hand ausgeliefert. Nun lass mich ihn doch mit dem Speer an den Boden spießen, einmal nur. Ein zweites Mal werde ich es ihm nicht antun müssen. Aber David entgegnete Abishai, bring ihn nicht um. Denn wer könnte seine Hand gegen den Gesalbten des Herrn ausstrecken und ungestraft bleiben? Und David sagte weiter, so wahr der Herr lebt, sicher wird ihn der Herr schlagen, wenn seine Zeit kommt, dass er sterbe, oder er wird in den Krieg ziehen und umkommen. Der Herr lass es fern von mir sein, dass ich meine Hand an den Gesalbten des Herrn legen sollte. Und nun, nimm jetzt den Speer, der an seinem Kopfende steckt, und den Wasserkrug und lass uns gehen. Nun, David kommt hier in eine Situation, wo er ja ein Stück getestet wird. Sein Kumpane Abishai sagt, hey, das ist ja eine super Situation und erklärt das ganz geistlich. Hey David, du bist doch schon bestimmt, der nächste König zu sein. Das ist doch das, was Gott will. Saul hat sich mit Gott überworfen. Es steht fest, der ist irgendwann weg. Vielleicht ist das die Situation, die Gott herbeigeführt hat. So, du kannst sorgen, dass du in deine Berufung kommst. Ein Stich und der ist weg. Hey, das ist doch das, was Gott will. Das sieht alles so aus, als ob es der Wille des Herrn ist. Ja, kennen wir manchmal so Situationen, wo man denkt, es könnte ja eigentlich von Gott sein. Aber ist es wirklich von Gott oder ist es nur ein Stück weit, ja, was sagt Gott wirklich? Was sagt Gott wirklich? Und David wusste in seinem Herzen, das ist eben nicht meine Sache, dass ich mich um meine nächste Berufung und Aufgabe kümmere. Gott wird sich darum kümmern, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Platz bin. Das muss ich mir nicht erzwingen. Vielleicht geht es dir, mir, uns manchmal so, dass wir eine Sache unbedingt wollen und man fast Gott dazu bezwingen möchte, alles Mögliche aus eigener Kraft tut, damit das ja passieren kann. Eigentlich schneller läuft als Gott. So, pschum, wo Gott aber sagt, vertraue mir, dass ich mich drum kümmere. Natürlich ist es richtig, dass wir gewisse Schritte tun. Aber auch da, was sagt Gott? Und David sagte, nein, ich mache das nicht. Ich bringe ihn nicht um. So, David war geduldig. Er war gehorsam. Er war demütig. Und er hatte ein Selbstbewusstsein und fühlte sich von Saul nicht bedroht in seiner zukünftigen Königswerdung. Und Gott hat David zur richtigen Zeit erhöht und zum König gemacht, nachdem sich David selbst erniedrigt hatte. Und was ich auch hier so raussehe, ist, dass Demut auch eine Voraussetzung für seinen Job als König war. Warum war das so wichtig, dass David Demut lernte und sich hier auch bewies als demütiger Mensch oder in dieser demütigen Haltung? Weil das Gott zeigte, dass Gott sich auf David verlassen könnte, dass wenn er die Verantwortung für das ganze Volk Israel hat, er das Volk nicht von Gott wegzieht und mit seiner eigenen Meinung das Volk leitet. Gott wusste, ich kann mich auf David verlassen, weil er in meinem Sinne mit den Menschen umgeht, den Menschen dienen wird, zu meiner Ehre und nicht zu seinem eigenen Vorteil. Und das lesen wir in dem Buch der Könige. Da gab es Könige, die haben Gott wiedergespiegelt und da gab es Könige, die haben ihr eigenes Ding gemacht, ihre eigenen Götzen aufgebaut. Aber mit der Haltung der Demut wusste Gott, den kann ich gebrauchen. Und David war alles andere als schwach. Er war ein starker Mann. Zweitens, Demut bedeutet, eigene Fehler und Sünde einzugestehen. Bleiben wir bei David. Wir lesen, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Trotz folgender Situation. Wir alle wissen, er fiel in Ehebruch mit Bathseba. Er schlief mit ihr, obwohl er verheiratet war und es nicht ihre Frau war. Und dann kommt der Prophet Nathan und konfrontiert ihn mit der Sünde und sagt, hey David, das war nicht richtig. Und dann lesen wir in 2. Samuel 12, 13, wie David sagt, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sagte zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggetan und du wirst nicht sterben. Die Größe, die David hier bewies, ist eben einzusehen, wo er einen Fehler gemacht hat. Er hat es nicht einfach wegdiskutiert oder verneint oder hat gesagt, ja, was kann ich denn dafür, wenn die erstens so hübsch ist? Ich habe sie nicht geschaffen. Zweitens, was kann ich dafür, wenn sie öffentlich auf dem Dach auch noch nackt rumläuft? Was kann ich dafür, wenn ihr Mann nicht da ist? Doch, da konntest du was für, okay. Was kann ich dafür, was kann ich? Immer sind die anderen. Nein, David hat die Verantwortung in die Hand genommen, hat gesagt, stimmt, ich habe hier Bockmist gebaut, es tut mir leid. Er hat Gott um Vergebung gebeten. Er hat sich dessen gestellt. Und deswegen konnte Gott sagen, ein Mann nach meinem Herzen. Nicht die Perfekten sind Menschen nach seinem Herzen, sondern die, die Demut zeigen und erkennen, wo sie Fehler gemacht haben, hingehen, um Vergebung bitten und Gott stellt wieder her. Gott vergab. Und wisst ihr, und ich kenne das aus eigener Erfahrung, es erfordert viel Demut, Fehler und Sünde einzusehen. Bei Gott, aber vor allen Dingen auch bei lieben Mitmenschen, denen man ja eigentlich nicht wehtun wollte und es doch getan hat. Und gleichzeitig ist es mutig, Schuld einzustehen, weil man sich dadurch die Möglichkeit gibt, sich auch weiterzuentwickeln. Weil wenn ich nie sehe, wo ich Fehler habe, wo ich Schuld habe, nehme ich mir selbst die Chance auf Veränderung und bremse Gott in seinem Handeln. Das kann schnell zu einer Überheblichkeit führen, zu einem Stolz führen, wo gewisse Menschen mir dann auch nicht mehr vertrauen können und sich mir auch nicht mehr unterordnen können, wo ich vielleicht eine kleine oder große Verantwortung trage. Und so können wir auch einander Vorbild sein, Fehler einzugestehen. Und die Erfahrung, die ich oft gemacht habe, gerade so mit meiner Frau, weil man da ganz eng zusammen ist, dass da, wo ich um Vergebung gebeten habe und sie dann gesagt hat, ist okay, gemerkt habe, wie unsere Beziehung wieder viel tiefer und stärker wird. Für uns Männer ist es manchmal okay, für einige, man pauschalisiert immer so, für einige oder für mich ist es leider manchmal wie so ein Zeichen der Schwäche, wenn man halt zugesteht, dass etwas nicht so läuft, wie man wollte. Und wie gesagt, deswegen redet man nicht so, sondern zeigt das anders mit einem so, ich habe doch recht. Und zu kommen und zu sagen, ich hatte halt doch nicht recht. Anzuerkennen, dass man eben nicht alle Antworten hat. Aber wir sind Lernende und gesteht euch das zu in den Beziehungen. Gebt nicht auf, sondern ermutigt euch gegenseitig, offen und ehrlich zu sein und Fehler zu machen zu dürfen und zugeben zu können. Und das Dritte, Demut bedeutet, loslassen zu können und Gott zu vertrauen. Und da ist Abraham das beste Beispiel. Gott gab ja dem Abraham eine Verheißung, dass er viele, viele Nachkommen haben wird. Und dann hat er einen Sohn gehabt und dann sagte Gott, den sollst du mir geben, den sollst du mir opfern. Wir können uns das heute gar nicht so vorstellen, aber es muss unheimlich krass für den Abraham gewesen zu sein, das zu tun. Aber weil er Gott kannte und Gott liebte und wusste, dass Gott keine Fehler macht, hat er Gott vertraut und hat gesagt, okay, ich nehme meinen Sohn. Ich bin der Überzeugung, dass Gott dafür sorgen kann, dass sogar mein Sohn wieder zum Leben erweckt wird oder dass irgendein Wunder passiert, dass Gott auch seine Verheißung wahr, trotzdem wahr macht. Und er war bereit, sein Liebstes loszulassen und seinen eigenen Sohn zu opfern. Und in dem Moment, wo er das tun wollte, spricht der Engel, halte ein. Er war bereit, alles für den Willen des Herrn loszulassen. Wow. Wie ist das, André? Wie ist das mit euch? Wie ist das mit uns? Unsere eigenen Ideen und Wünsche und Pläne und Vorhaben, wo wir sagen, ja, das will ich oder das soll ich oder das habe ich oder das muss ich oder das ist mein Recht. Ich wünsche mir für uns und für dich die Einstellung, Gott, was auch immer du denkst, welcher Beruf auch immer, welcher Partner auch immer, welcher Wohnort auch immer, welche Menschen auch immer du mir in den Weg gibst. Herr, ich bin bereit. Wenn du es willst, Gott, hilf mir. Manchmal haben wir egoistische Wünsche, aber manchmal haben wir auch Wünsche von Gott. Und ich wünsche euch, dass ihr die Wünsche unterscheiden könnt, was von Gott ist und was eben nicht von Gott ist. Aber die Frage ist bei diesen drei Punkten, stellen wir Gottes Absichten über unseren eigenen Weg? Und sind wir bereit, einander zu vergeben? Vielleicht gibt es etwas, wo du zu Gott gehen solltest oder zu jemandem hingehen solltest und um Vergebung bitten solltest. Dann tu das, Gott wird das segnen. Und bist du bereit, etwas loszulassen für Gott? Und ich könnte noch erzählen über Josef, der 13 Jahre im Gefängnis war, hatte den Traum, mal ein großer Leiter zu sein und landete im Knast. Aber über viele Jahre hat er Demut gelernt, Gott zu vertrauen und wurde dann später der zweite Mann im Staat. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Nicht, weil er gesagt hat, ich bin ein armer Gefangener. Nein, er hat jede Gelegenheit genutzt, Verantwortung zu übernehmen, auch im Knast. Aber in seiner Haltung war er Gott untergeordnet. Und damit konnte ihn Gott vertrauen und gebrauchen. Könnte erzählen von Salomo, der das Volk leiten sollte und sagte, die sind alle so nicht einfach. Gott, gib mir Weisheit, dein Volk in deinem Sinne zu führen. Vielleicht hast du Aufgaben, Verantwortung da, wo du stehst und du sagst, wie soll ich das nur hinkriegen? Vertraue Gott in Demut, dass er dich da gebrauchen kann. Ich habe uns ein schönes Zitat mitgebracht und das habe ich auch hier aufgeschrieben. Da heißt es, wahre Größe erlangt man nicht, wenn man seine eigenen Ziele durchsetzt, sondern indem man Gottes Pläne verfolgt. Nicht, wenn man seine eigenen Ziele durchsetzt, sondern Gottes Pläne verfolgt. Und was heißt das praktisch für uns? Mein Gott sagt, wir sollen einander lieben, wir sollen einander dienen, wie Jesus das getan hat. Darf ich euch vielleicht eine Aufgabe mitgeben oder eine kleine Übung oder auch Herausforderung oder eine Einladung, wie ihr das nennen wollt? Manchmal hat man so im Herzen so dieses, also den lade ich nicht ein, der lädt mich ja auch nicht ein. Nee, und ich entschuldige mich auch nicht, denn du bist erstmal dran, Dan. Ne? Und ich mache die Aufgabe auch nicht. Soll erstmal die Petra das machen. Wenn die das macht, dann mache ich das vielleicht auch. Ich möchte nur eins sagen und ich sage das zu mir, lasst uns diesen Kreislauf durchbrechen. Sondern tu für jemanden doch mal etwas, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Überrasch doch mal jemanden. Vielleicht sogar deinen engsten Mitmenschen, vielleicht jemanden, den du gar nicht kennst. Was sagt der Heilige Geist dir, wo du jemanden dienen oder segnen könntest? Auf den Punkt gebracht, die ganze Predigt. David und Abraham, was lernen wir? Sie waren belehrbar. Sie waren Gott gehorsam. Sie waren bereit, Gottes Willen umzusetzen und damit demütig zu sein. Und das war der Schlüssel, dass Gott ihnen mehr anvertrauen konnte. Dass Gott durch sie reden und handeln und segnen konnte. Dass sie anderen Menschen dienen konnten. Sie waren offen für Gottes Wort und Gottes Impulse und Gottes Reden. Und Gott wusste, sie werden das umsetzen, was ich ihnen sage, weil sie im Herzen demütig sind. Und Demut braucht es in der Beziehung mit Gott. Demut braucht es in der Beziehung untereinander. Und in der Demut vor Gott bewirkt Gott mit dir wirkungsvolle Dinge. Der Weg nach oben, der führt nach unten. Und wenn du weißt, was der Herr so dir aufs Herz legt, was er zu dir sagt, zu sagen, zu tun, zu dienen, zu ermutigen, dann tu es. Er wird es segnen. Und ich möchte beten, dass diese Worte, die ja doch sehr allgemein waren, für jeden Einzelnen durch den Heiligen Geist persönlich werden. Dass euch in den nächsten Tagen der Heilige Geist so im Alltag einen Gedanke gibt, einen Impuls gibt, zu sagen, hier möchte ich ein Diener sein. Hier geht es nicht um mein Ding, um meinen Willen, sondern den anderen. Und wisst ihr, warum Vergebung auch so eine unheimliche Kraft hat? Es zeigt dem anderen, dass ich eben nicht meins durchsetzen will, sondern den anderen schätze. Und das schweißt ganz neu zusammen. Und deswegen lade ich euch ein, einander zu segnen, Gutes zu tun und das, was Gott möchte, zu ergreifen. Ich würde gerne für euch beten. Danach kann die Band noch ein Lied spielen. Aber lasst uns zusammen beten und kurz einen Moment haben, wo wir das vor Gott bewegen können. Es wäre schade, wenn wir jetzt dann schnell noch ein Lied singen und dann aufhören, nach Hause gehen und dann wieder das laute Getöse. Sondern lasst uns jetzt einen kurzen Moment ruhig werden, dass der Heilige Geist auch zu dir, wenn du ihm es erlaubst, zeigen kann, was diese Predigt für dich persönlich in deiner Lebenssituation bedeutet. Wie gesagt, es ist für jeden was anders. Jeder hat seine eigene Beziehung zu Gott, jeder hat seine eigenen Beziehungen zu verschiedenen Leuten. Und ich bete für uns, dass Gott uns weiter begegnet. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du für uns ein Vorbild geworden bist. Ein Vorbild, dass du dein Leben hingegeben hast für uns Menschen, für jeden Einzelnen. Herr, dir ging es nicht darum, dich zu verwirklichen in erster Linie. Dir ging es nicht darum, dein Ding zu machen. Dir ging es nicht darum, als irgendwie Showman durch die Gegend zu laufen. Sondern dir ging es darum, dass Menschen erlöst werden. Dir ging es darum, dass Menschen geheilt werden. Dir ging es darum, Herr, dass der Plan des Vaters umgesetzt wird. Und Vater, du siehst unser Herz. Du siehst, wo Dinge ja vielleicht ähnlich sind. Herr, wo wir dich lieben und wo wir dich ehren und wo es uns wichtig ist, dir nachzufolgen und das zu tun, was du willst. Und ich bete, Herr, dass du da uns segnest, das weiter zu tun. Aber vielleicht gibt es andere Situationen, wo es uns schwierig fällt. Und ich bete ganz neu, Herr, dass du uns zeigst, wo du zu uns reden möchtest, was wichtig für uns ist, für jeden Einzelnen. Herr, ich bete, dass du diese Worte der Predigt, der Bibel auf jeden Einzelnen hinmünzt und jedem Einzelnen begegnest und redest, wo wir Demut zeigen sollen, wo wir einander ehren sollen, einander schätzen sollen. Und ich hatte noch so den Gedanken, wenn jeder Einzelne von uns wirklich den anderen höher schätzt als sich selbst, wenn wir einander wertschätzen und Gutes tun, einander segnen und dienen, dann ist es ein Geben und Nehmen. Wir alle werden beschenkt und wir alle beschenken andere. Und das wünsche ich mir für unsere Gemeinde. Und darüber hinaus, dass wir als solche Menschen gekannt sind, die einander dienen und einander segnen. So, lass uns kurz eine Zeit nehmen, dein Herz aufzumachen und sagen, Herr, rede du zu mir.
Ich gebe alles auf für ein neues Leben.